Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die britische Königin empfängt den Regierungschef. Das bedeutet, in einem Monat wird in Großbritannien gewählt. In Indien überfallen maoistische Rebellen eine Einheit der Bundespolizei und töten Dutzende von Sicherheitskräften. Der Ölpreis ist so hoch wie lange nicht, das heizt in der Schweiz die Teuerung an. Und vor 50 Jahren starb dieser Mann.
Am ersten Mobilisationstag haben auch wir geschworen, bis zum Tode unsere Fahne und unsere Heimat zu verteidigen. Soldaten, Kameraden, wir sind dieses Heides nicht entbunden.
Die Stimme von General Henri Guisan, der die Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg führte. Wir begeben uns auf Spurensuche in dieser Sendung und reden über General Guisan im Tagesgespräch um 1 mit Rudolf Jaun, Militärhistoriker. Rendezvous mit Gurdin Vinzenz am Mikrofon. Was ist am Vormittag passiert? Das sagt uns jetzt Nadja Ruch, sie hat die Nachrichten.
In Großbritannien wird am 6. Mai ein neues Parlament gewählt. Dies hat der britische Premierminister Gordon Brown kurz vor Mittag bekannt gegeben. Brown hatte sich zuvor mit Königin Elisabeth getroffen und sie um die Auflösung des Parlaments gebeten. In Indien haben maoistische Rebellen einen Konvoi mit 120 Polizisten überfallen. Ein Großteil der Polizisten wurde dabei getötet. Es habe mindestens 2 Überfälle gegeben, teilten die Behörden mit. Die Rebellen hätten in einem Wald in Zentralindien angegriffen. Die Maoisten kämpfen seit mehr als 30 Jahren gegen die Regierung. Sie fordern Landbesitz für Bauern und Arbeitsplätze für Arme. Der indische Innenminister hatte erst kürzlich die maoistischen Rebellen als größte Terrorgefahr für das Land bezeichnet. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Morgen in mehreren Wohnhäusern Bomben explodiert. Es wird von starken Explosionen in mindestens 3 Quartieren berichtet. 4 Gebäude seien eingestürzt. Die Behörden sprechen inzwischen von 28 Toten und rund 60 Verletzten. Einer der Anschläge betreffe ein Restaurant. Erst am Sonntag waren bei 3 koordinierten Selbstmordanschlägen auf ausländische Botschaften in Bagdad über 40 Menschen getötet worden. Kanadische Computerexperten haben im Internet ein großes Spionagenetz entdeckt. Chinesische Internetspione hätten damit unter anderem die indische Regierung und den Dalai Lama ausspioniert, aber auch die UNO. Die Attacken seien von Südwestchina ausgegangen, berichten eine Forschergruppe der Universität Toronto und Sicherheitsexperten der internationalen Shadow Service Stiftung. Innerhalb eines knappen Jahres hätten die Spione 1500 E-Mails aus dem Büro des Dalai Lamas abgefangen und auch geheime Dokumente der indischen Regierung eingesehen. Die US-Regierung will den japanischen Autokonzern Toyota mit gut 16 Millionen Dollar büßen. Dies, weil das Unternehmen das Problem der klemmenden Gaspedale 4 Monate lang verschwiegen habe, sagte der zuständige Verkehrsminister. Damit habe Toyota die Gefährdung seiner Kunden in Kauf genommen. Die angedrohten 16 Millionen Dollar wären die höchste Zivilstrafe, die die US-Behörden jemals von einem Autohersteller gefordert haben. Toyota hat nun 2 Wochen Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Das Leben ist in der Schweiz im März teurer geworden. Die Jahresteuerung stieg von 0,9% im Februar auf 1,4% und ist damit so hoch wie nicht mehr seit November 2008. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, ist der Anstieg vor allem auf höhere Preise für Treibstoffe und Heizöl zurückzuführen. Der Ölpreis erreicht am Wochenende den höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Die Schweizer Armee will härter gegen betrunkene, kiffende und pöbelnde Soldaten vorgehen. Auf Bahnhöfen und in Zügen stehen künftig mehr Militärpolizisten im Einsatz. Armeechef André Blattmann hat die militärische Sicherheit beauftragt, die Kontrollen zu verstärken. Diese werden mit der Transportpolizei der SBB sowie den kantonalen und städtischen Polizeikorps koordiniert. In den letzten Jahren sind die Salzvorräte für den Winterdienst in der Schweiz mehrmals knapp geworden oder gar ganz ausgegangen. Darauf reagieren nun die Betreiber der Rheinsalinen. Im aargauischen Rieburg in der Nähe von Rheinfelden soll bis im Sommer 2011 eine neue Lagerhalle gebaut werden. Damit würden die Lagerkapazitäten um 75% erhöht auf 230.000 Tonnen. Somit wäre auch diesen Winter genügend Salz zur Verfügung gestanden. Ein einfaches T-Shirt könnte Soldaten oder Polizisten in Zukunft als Schutzweste dienen. Forscher der ETH Zürich haben gemeinsam mit Kollegen aus den USA und China ein hartes, aber trotzdem zusammenfaltbares T-Shirt entwickelt. Den Wissenschaftlern gelang es, mit Hilfe der Nanotechnologie ein normales Baumwoll-T-Shirt mit Borkarbid zu verstärken. Borkarbid ist bei Raumtemperatur das dritthärteste Material auf der Erde. Laut den Forschern wird es noch eine Weile dauern, bis das Material verwendet werden kann. Es soll auch zum Bau von leichten Autos und Flugzeugen gebraucht werden können.
12.36 Uhr im Rendezvous. Den Informationen am Mittag auf DRS1, DRS2, DRS4 News und auf der DRS-Musikwelle. Hier geht es gleich um den Gang zur Queen. Das Ritual in Großbritannien ist der offizielle Startschuss zu einem Wahlkampf mit offenem Ausgang. Dann geht es um den General, der für eine ganze Generation ein Idol war und der nicht vergessen ist.
Der Gison, das war einfach so der Held von der Schweiz.
Er hat gewusst, von was er redet und die Leute haben ihm geglaubt.
Darum war er so populär. Er war auch unter die Leute, unter die Gewöhnlichen. Er war ein guter Mann.
Fragen zum 50. Todestag von General Gison auch im Tagesgespräch an Professor Rudolf Jaun, den Militärhistoriker. Weiter geht es im Rendezvous um die Zweifel am Klimawandel. Sie werden gezielt gesät mit zig Millionen aus den Kassen von Großkonzernen. Und schließlich geht es um eine Geisterstadt, die Reportage aus L'Aquila, ein Jahr nach dem Erdbeben. Zuerst jetzt aber nochmals zu Nadia Ruch. Bei ihr geht es um die Börse, das Wetter und den Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.898 Punkten. Das ist ein Plus von 0,1%. Der Euro wird zu 1,4324 gehandelt, der Dollar zu 1,0688. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. Dazu wird es mild mit rund 18 Grad. Morgen Mittwoch scheint erneut die Sonne. Am Nachmittag ziehen vor allem im Westen und Süden zunehmend Wolken auf. Die Temperatur erreicht rund 20 Grad. Am Donnerstag ist es mit Wolken nur noch zum Teil sonnig und vereinzelt gibt es Schauer bei rund 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden Stau auf einer Länge von 3 Kilometern. Es muss mit einer Wartezeit von rund 45 Minuten gerechnet werden. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Kleinhüningen und der Verzweigung Hagnau Stau wegen eines Unfalls. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Die Störung dauert bis voraussichtlich 13 Uhr. Als Folge auf der A3 Richtung Zürich zwischen Basel-Euro-Airport und der Verzweigung Wiese Stau. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Zürich-Altstetten und Zürich-Hartum, auf dem Nordring Richtung St. Gallen sowie auf der A1 Richtung Zürich zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Wülflingen stockender Verkehr.
So will es die Tradition. Großbritanniens Regierungschef Gordon Brown sprach am Morgen bei Queen Elizabeth vor und bat sie, das Parlament aufzulösen. Die Königin gewährte dem ersten Untertan ihrer Majestät die Audienz, wie es sich in England gehört, ließ sie Tee servieren und gab dann der Bitte nach. Das bedeutet, Großbritannien wählt am 6. Mai. Es beginnt ein Monat Wahlkampf mit ungewissem Ausgang. Auslandredaktor Joe Shelbert.
Noch im Januar schien es, als würde Labour nach 13 Jahren an der Macht mit Schimpf und Schande aus den Ämtern gejagt. So groß war der Vorsprung der Konservativen, dass man nur noch über das Ausmaß der Labour-Niederlage spekulierte. Zwar sehen die meisten Umfragen noch immer einen konservativen Sieg voraus, doch es könnte knapp werden. Ein sogenanntes Hung Parliament ist wieder möglich und damit eine Minderheits- oder eine Koalitionsregierung, wie dies vor 36 Jahren letztmals der Fall war. Labour-Chef und Premierminister Gordon Brown gab sich heute deshalb auch optimistisch. Es gehe um nichts weniger als die ganz große Entscheidung.
I'm asking you, the British people, for a clear and straightforward mandate.
Er bittet die Briten deshalb für ein neues Mandat, damit die angefangene Arbeit zu Ende geführt werden könne, die Rezession bekämpft und 1 Million neue Stellen geschaffen werden könnten.
I am not a team of one, as everybody can see.
Er sei nicht ein One-Man-Team, sondern einer in einem Team. Labour sei die Garantie für die wirtschaftliche Erholung und die öffentlichen Dienste. Und er versprach den Wählerinnen und Wählern zudem eine Erneuerung der Politik. Die Briten hätten in den letzten Monaten hart für die Erholung der Wirtschaft gekämpft. Das dürfe nicht zunichte gemacht werden.
As we did in the last 18 months facing world recession, and nothing we do should put that recovery at risk.
Auch Oppositionsführer David Cameron nützte die Bekanntgabe des Wahldatums schon zum ersten Wahlkampfauftritt.
Let me tell you what I think this election is all about.
Bei dieser Wahl, so Cameron, gehe es um nichts weniger als um die Zukunft der Wirtschaft, der Gesellschaft, ja um die Zukunft des Landes. Die Konservativen kämpften bei dieser Wahl für die Vergessenen der Labour-Politik, für die Jungen, die Alten, die Reichen, die Armen, die Weißen und die Aufrechten, für alle jene, die hart arbeiteten, brav ihre Steuern zahlten und sich an die Gesetze hielten.
They obey the law, they pay the taxes, they do the right thing.
Nick Clegg, der Leader der Liberaldemokraten, die darauf hoffen, nach der Wahl das Zünglein an der Waage spielen zu können, erklärte, mit dem heutigen Tag beginne das Ende von Premier Gordon Brown. Dieser sei direkt und persönlich für die größten Fehler der 13 Jahre Labour-Regierung verantwortlich. Und Nick Clegg erinnerte an den Bankencrash, die Rezession und die, wie er sagte, Verkommenheit der britischen Politik und der Labour, aber auch an die illegale Invasion des Irak. Wahlentscheidend für die Briten ist allerdings, so die Umfragen, die künftige Steuerpolitik. Und hier haben die Parteien noch nicht klaren Wein eingeschenkt, dass angesichts des horrenden Defizits und den wachsenden Schulden gespart werden muss oder die Abgaben erhöht werden, ist allen klar. Aber wen es trifft, wann, wie und wo, das werden die Bürgerinnen und Bürger wohl erst nach der Wahl erfahren.
Die Preise in der Schweiz sind wieder am Steigen. Die Teuerung ist auf dem höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Das gab das Bundesamt für Statistik am Morgen bekannt. Teurer ist vor allem das Heizöl. Der Heizölpreis ist im Vergleich zum Vorjahr um 39% gestiegen. Was bedeutet das jetzt für die Hauseigentümer und die Mieter? Antworten im Bericht von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Der massive Anstieg des Heizölpreises ist sowohl für die Hauseigentümer als auch für die Mieter schmerzhaft. Nicht nur, weil die Preise angestiegen sind, sondern auch, weil in diesem Winter überdurchschnittlich viel geheizt werden musste. Monika Sommer, stellvertretende Direktorin des Hauseigentümerverbandes.
Also was wir sicher sagen können, ist, dass wir einen sehr strengen Winter hatten, also einen kalten Winter. Das heißt, bei gleichem Wärmebedürfnis wie in den vergangenen Jahren ist der Heizenergieverbrauch sicher angestiegen und deshalb müssen Mieter genauso wie Stockwerkeigentümer natürlich auch demgemäß mit höheren Heizkostenabrechnungen rechnen.
Die Mieter werden erst in den kommenden Monaten zur Kasse gebeten, wenn die Heizkosten verrechnet werden. Vielfach wird die Abrechnung im Juni gemacht. Der Heizölpreis ist in den vergangenen Jahren stark geschwankt. Vor ein paar Jahren kosteten 100 Liter Heizöl etwas mehr als 40 Franken. Dann, aufgrund der Spekulationsblase an den internationalen Märkten, ist der Preis auf über 130 Franken angestiegen. Das war im Sommer 2008. Aufgrund der Rezession ist der Preis dann wieder bis im Frühling 2009 auf 60 Franken gefallen und seither zeigt der Trend nun wieder nach oben. Aktuell kosten 100 Liter rund 90 Franken, das ist der höchste Stand seit längerer Zeit. Aufgrund der enormen Schwankungen ist es für die Hauseigentümer immer schwieriger, den richtigen und günstigsten Zeitpunkt für den Einkauf des Heizöls zu erwischen.
Der Heizölpreis ist natürlich von sehr vielen Faktoren abhängig und eine zuverlässige Voraussage, wie sich dieser entwickeln wird, ist praktisch unmöglich. Wenn es diesen gäbe, dann würden alle Hauseigentümer zum selben Moment einkaufen. Aber dem ist sicher nicht so. Also diese Prognosen sind sehr unzuverlässig.
In früheren Jahren war das Heizöl im Sommer immer am günstigsten. Dieses Muster spielt nun nicht mehr. Sparen können die Hauseigentümer nur, indem sie auf Sonderaktionen warten und indem sie sich zusammenschließen und somit größere Bestellungen machen und von günstigeren Konditionen profitieren können. In den kommenden Monaten rechnen die Fachleute mit weiter steigenden Preisen, denn weltweit erholt sich die Wirtschaft langsam von der Rezession. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Öl und allgemein nach Treibstoffen weiter zunehmen wird. Die Spekulanten sind bereits auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Sie treiben den Ölpreis an den internationalen Handelsplätzen mit Zukäufen weiter in die Höhe. Dies spüren neben den Hauseigentümern nun auch die Autofahrer. Sie bezahlen bereits 20% mehr für das Benzin als noch vor einem Jahr.
Er war einfach der General.
Soldaten unserer Heimat, der Krieg ist nicht beendigt. Waffenstillstand bedeutet noch nicht Friede. Jeder von euch, an welchem Posten er auch stehen möge, verteidigt die Heimat.
Henri Guisan, er starb am 7. April 1960, 86-jährig, in seinem Heim in Puy bei Lausanne. Die Schweiz ehrte ihn mit einem Staatsbegräbnis. 300.000 Menschen nahmen teil. Es gab in der Schweiz im 20. Jahrhundert keinen anderen, der so verehrt wurde wie Guisan. Jahrzehntelang hing sein Foto fast in jeder Gaststube auf dem Land. Und heute, 50 Jahre nach dem Tod des Generals, machte sich Peter Maurer auf Spurensuche. Im Radioarchiv und auf dem Schüppberg in der Nähe von Bern, in einer gemütlichen Beiz, wo das berühmte Bild des Generals immer noch einen Ehrenplatz hat.
Trommelschläge für einen toten General. Kalt war der Tag und am hellen Himmel zogen riesige Wolkenbänke. An diesem 12. April 1960 sprach ein zutiefst bewegter Friedrich Brabant, Chefreporter bei Radio Bern, direkt zu seiner Hörergemeinde.
Eidgenossen, lasst euren Gefühlen freien Lauf und schämt euch nicht eure Tränen. Einen besseren Mann haben wir nie beweint.
Der General ist tot. Es lebe der General. Sein Bild ist nicht verblasst, vergilbt, verstaubt. Im heimeligen Säle auf dem Schüppberg gehört der General nämlich gleichsam zum Inventar. Und Hans-Peter Brunner, der weiß gekleidete Wirt, sagt:
Wir haben sehr viele Gäste, die sagen, aber ich möchte den unter dem Bild vom General Guisan hocken. Noch heute, wenn wir das Bild von dem General Guisan rausnehmen, das gibt Herrordeine. Das könnten wir uns nicht erlauben. Das gehört ihnen, wie ein Küchenchef, ein Koch in eine Küche gehört der General da rein.
Der gerammte General, 40 auf 52 cm, schaut von der Wand herunter wie Fondue, Lamgigot und Militärkäseschnitte aufgetischt werden. Und die Gäste blicken hinauf zum General, immer noch und immer wieder.
Für mich war der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Ort. Er hat die Flexibilität des Welschen mit dem harten Gring der Deutschschweizer zusammengebracht.
Und wir haben ein Vertrauen zu ihm. Wir hatten einfach den Eindruck gehabt, er sei der Mann, der wüsste, wie man es machen muss, dass wir von den Deutschen nicht überfallen werden.
Dabei, so heißt es doch, war dieser charismatische Oberbefehlshaber, dieser reiche, konservative Gentleman-Bauer aus dem Wattland, gar kein großer Stratege. Er habe es freilich verstanden, auf Ratschläge zu hören.
Ich bin kein Militärkopf. Und darum ist der General Guisan für mich eine Vaterfigur. Jemand, der Entscheidungen getroffen hat und die durchgezogen hat.
Diese schneidig charmante Vaterfigur, die heute noch vielen älteren Frauen ausnehmend gut gefällt.
Ja, ja. Ja, ja, sicher. Ja, ja.
Und nun, liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen, jetzt erscheint unser General. Auf einer Artillerielafette, der Sarg und hinter dem Sarg das Pferd des Generals.
Ein Herrenreiter sei er zwar gewesen, aber kein militärischer Leuteschinder und Zuchtmeister. Das Erlebnis eines Mannes aus dem Volk mit dem General des Volkes.
Es kommt mir in Sinn, dass ich mal einen Tank im Jura hänger und der hat seine Sache gemacht. Das soll die heutigen Militär so machen. Wie der.
Und nicht nur die Militärs, sagen die Gäste auf dem Schüppberg.
Ich glaube, die Chance ein bisschen Guisan-Blut wäre noch gut heute.
Ja, weil man das Gefühl hat, man sich ein bisschen führungslos.
Wir haben keinen Führer mehr. Führer im guten Sinn. Nicht etwa aus dem Weltkrieg rausgenommen, sondern eine Figur, die hersteht, so machen wir es. Das gefällt den Politikern sehr.
Jetzt gerade im Moment braucht immer eine andere starke Persönlichkeit. Das müsste gerade der General sein.
Das Problem ist heute, es will jeder jedem recht machen.
Aber auch dieser uniformierte Mythos, dieser General, war nicht unfehlbar, war kein großer Anhänger der Demokratie, war ein Mussolini-Freund, war für eine harte Flüchtlingspolitik.
Im Nachhinein weiss man immer alles besser, wie es war. Aber es darf nicht von mir aus dazu führen, dass man dann einfach jemanden wirklich demontiert. Oder es sei dann wirklich so, dass man muss sagen, nein, das waren so krasse Fehlentscheidungen.
Das ist nun die bittere Stunde des endgültigen Abschiedes von General Henri Guisan.
Schüpberg wird Brunner, schaut zu seinem General, rechts hinten an der Wand.
Der ist einfach immer da gewesen.
Und weiter?
Der bleibt da.
Sagt der Wirt auf dem Schüpberg im Bericht von Peter Maurer. Über General Guisan reden wir auch im Tagesgespräch mit dem Militärhistoriker Rudolf Jaun hier in 10 Minuten. Die amerikanische Öllobby ist mächtig. Um ihre Interessen auf politischer Ebene durchzusetzen, lässt sie ihre Geldquellen sprudeln und unterstützt in großem Stil Politiker, Stiftungen und Denkfabriken, die dem Klimawandel skeptisch gegenüberstehen, das vor allem in den USA, neuerdings aber auch in Europa. Bisher war in erster Linie der Ölkonzern ExxonMobil bekannt dafür, dass er gegen Klimaforschung, Umweltgesetze und erneuerbare Energien vorgeht. Jetzt aber zerrt die Umweltorganisation Greenpeace mit Koch Industries einen anderen Lobbyisten ans Licht. Koch Industries war bis jetzt in der Öffentlichkeit wenig bekannt, ist aber sehr einflussreich. Das zeigt der Bericht von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Koch Industries ist ein unsichtbarer Riese. Zwar macht das hauptsächlich im Öl- und Chemiegeschäft tätige Firmenkonglomerat einen Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar. Doch Koch Industries ist im Privatbesitz und gibt wenig von sich preis. Wohl wussten Beobachter, dass Koch eine wichtige Rolle spielt, wenn es etwa darum geht, Politiker davon zu überzeugen, dass der Klimawandel eine Legende sei, die Klimaforschung mangelhaft und der Schutz des Klimas eh zu teuer. Doch das Ausmaß der Kochschen Geldflüsse habe dann doch erstaunt, sagt Kurt Davies, Mitverfasser des letzte Woche erschienenen Greenpeace-Berichts.
We knew they were big, and yet when we looked and we dug into their available data on their giving to lobbyists and their
Der Konzern halte bei der Finanzierung von Lobbyisten und Politikern mit Giganten wie ExxonMobil ganz vorne mit. Und was die Unterstützung einflussreicher Gruppen, Organisationen und Thinktanks angehe, da habe Koch Industries Exxon in den letzten Jahren gar ums Dreifache überboten. Der Konzern halte bei der Finanzierung von Lobbyisten und Politikern mit Giganten wie ExxonMobil ganz vorne mit. Und was die Unterstützung einflussreicher Gruppen, Organisationen und Thinktanks angehe, da habe Koch Industries Exxon in den letzten Jahren gar ums Dreifache überboten. Allein in den Jahren 2005 bis 2008 gab Koch Industries gemäß Greenpeace 68 Millionen Dollar aus, um die Klimaforschung in Misskredit zu bringen und Pläne für griffige und grüne Klimagesetze zu durchkreuzen. In der Tat erlebt das Politlobbying seit Barack Obamas Amtsantritt einen wahren Boom, sagt Dave Leventhal von Open Secrets Capital I, einer Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, die Herkunft von Geldern in der amerikanischen Politik zurückzuverfolgen. Mit der Gesundheitsreform, der Finanzgesetzgebung und mit dem geplanten Klimaschutzgesetz rühre Präsident Obama an Bereiche, die die Interessen äußerst zahlungskräftiger und entsprechend einflussreicher Organisationen und Konzerne betreffen.
You have healthcare legislation that has been debated in Congress. You have financial reform legislation that has been debated in Congress. And to a lesser degree, but an important degree, there has been climate change and energy policy legislation that has caused lots and lots of organizations and companies to engage above and beyond what they have traditionally done.
Beobachter deuten es denn auch als Zugeständnis an die Öllobby, dass Obama vergangene Woche entgegen eigener Versprechen an der gesamten Atlantikküste nach Öl bohren lassen will und damit die Zerstörung wertvoller Ökosysteme in Kauf nehme. Die Ölbranche stelle sich mächtig und erfolgreich quer und sei der größte Stolperstein auf dem Weg zu einem griffigen Klimaschutzgesetz, sagt Energieexperte Tyson Slocum von der Nichtregierungsorganisation Public Citizen.
The oil industry is regarded as the primary obstacle to signing climate change legislation.
Koch Industries jedoch weist solche Vorwürfe als vollkommen verzerrt zurück. Man sei lediglich an einer ausgewogenen und redlichen Debatte interessiert, ließ der Konzern auf Anfrage schriftlich verlauten. Doch hindert der selbstverordnete Anspruch auf Redlichkeit die bestens vernetzten US-amerikanischen Klimaskeptiker nicht daran, seit Monaten eine weltweite Kampagne gegen die Glaubwürdigkeit der Klimaforschung zu führen und mit Ablegern, etwa dem indirekt von ExxonMobil finanzierten privaten Institut für Klima und Industrie im deutschen Jena, auch in Europa Fuß zu fassen. Nicht ohne Wirkung. Jüngste Umfragen in Deutschland und Großbritannien zeigen, dass auch in der alten Welt immer mehr Bürger beginnen, am Klimawandel zu zweifeln.
Heute vor einem Jahr erschütterte ein schweres Erdbeben die Stadt L'Aquila in den Abruzzen in Italiens Mitte. 120.000 Menschen verloren Obdach und Besitz, 308 Menschen starben unter den Trümmern ihrer Häuser. L'Aquila ein Jahr danach. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis erzählt in seiner Reportage von innovativen Ideen und von Kindern, denen die Angst bis heute in den Knochen sitzt.
Pesco Maggiore, ein winziges, wunderschönes Nest, hingeklebt auf eine Hügelspitze. Vor dem Erdbeben lebten hier 40 Personen, jetzt sind es noch 20. Die anderen sind weg, irgendwo. Doch ein paar Meter außerhalb des Dorfzentrums sind ein paar Junge daran, neue Häuser aufzubauen.
L'idea, il progetto è nato da due architetti, un ragazzo di Roma e un ragazzo di Padova.
Ich helfe hier, 5 ökologische und erdbebensichere Häuser aufzubauen. Ein Bewohner von Pesco Maggiore hat das Land zur Verfügung gestellt. 2 Architekten machten die Pläne und per Internet haben sich Freiwillige gefunden, die bereit sind, diese Häuser mit verputzten Strommauern, Holzdächern und Solarpanels aufzubauen. Die Idee ist, dass in diesen schnell gebauten Ökohäusern 5 Familien von Pesco Maggiore so lange wohnen können, bis ihre schwer beschädigten Steinhäuser wieder aufgebaut sind, was Jahre dauern kann, meist wegen bürokratischer Hindernisse oder wegen Geldmangel. Dann sollen die Ökohäuser an Feriengäste vermietet werden und so ein bisschen Einkommen in die wunderschöne, aber abgelegene Gegend bringen. Ortswechsel, L'Aquila in einer Newtown. Rund ein Viertel der 120.000 Evakuierten hat in einer dieser Siedlungen außerhalb L'Aquilas eine neue Bleibe gefunden. Die Siedlungen sind in Rekordzeit aufgebaut worden und gelten als erdbebensicher und sind der Stolz der Regierung Berlusconi. Roberta, Mutter von 2 Kindern, führt uns durch ihre Wohnung in einer dieser Newtown.
Guarda, io, noi l'abbiamo misurata 74.
Wir leben zu 5 in dieser 74 Quadratmeter großen Wohnung. Es hat alles, vom Wasserglas bis zur Waschmaschine. Berlusconi hat an alles gedacht. Wir sind froh, hier zu leben. Nach 8 Monaten in Zelten und Campern ist es gut, wieder in einem geheizten Haus zu sein. Doch in die Erleichterung mischt sich auch große Sorge.
Che sì, ci danno una casa. Io guarda, siamo fortunatissimi, non possiamo dire nulla. Ma non è che mangiamo i mobili della cucina.
Es ist gut hier, wir hatten Glück. Aber mit einem Haus ist nicht gelebt. Es fehlt hier vor allem an 2 Dingen, an Arbeit und Sicherheit. Die Arbeitslosigkeit, schon vor dem Erdbeben hoch, liegt heute bei rund 50%. Unter den Jugendlichen ist sie gar noch höher. Und punkto Sicherheit meint Roberta dieses Gefühl, dieses unbeschreibliche Gefühl, von dem alle Aquilaner sprechen, auch Paola.
E ci rimarrà per sempre. Ecco, questo è il brutto che...
Es ist unheimlich. Seit dem Erdbeben fühle ich mich nirgends sicher. Meinem Mann geht es so, meinen Freunden, meinen Eltern. Ich gehe ins Bett und habe Angst vor einem nächsten Beben. Auch jetzt noch, ein Jahr danach. Es nagt und es lässt mich kaum an morgen, geschweige denn an die Zukunft denken. Es gibt Statistiken, die sagen, dass die Sterblichkeitsrate nach dem Erdbeben massiv angestiegen ist in L'Aquila. Zeichen für den Stress, unter dem die Aquilaner auch nach dem Beben noch leiden. Und dann sind da die Kinder. Roberta.
La più grande da quella notte ci ha messo una croce, non ne parla.
Meine 9-jährige Tochter hat nie mehr vom Erdbeben gesprochen. Das ist seltsam. Ihre Sehkraft hat seither stark nachgelassen und sie trägt heute eine starke Brille. Und meine Kleinste, sie ist 2,5 Jahre alt, sie zieht die Schuhe nicht aus. Nie, weder am Tag noch in der Nacht. Heute früh um 3.32 Uhr wurden die Namen der Toten des Erdbebens in einer Kirche in L'Aquila verlesen. 3.32 Uhr, da ging das Erdbeben los, vor einem Jahr in L'Aquila.
Die Reportage aus L'Aquila von Massimo Agostinis. Er hat dort auch fotografiert, die Bilder, die er aus dem Erdbebengebiet mitgebracht hat, zu sehen auf unserer Internetseite www.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.